ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Wir würdigen gleich mal den Ferienbeginn mit ganz viel Sommerfeeling. Aber erst einmal beschäftigt uns der spektakuläre Einbruch in einen Tresorraum letztes Jahr in Berlin. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Ja, es passte, dass Senat und Polizei in Berlin heute das Lagebild zur Clan-Kriminalität veröffentlicht haben. 2023 wurden mehr Straftaten und mehr Täter aus dem Milieu registriert. Aber die Behörden halten den Kontrolldruck hoch und sind den Clan-Strukturen auf der Spur. Das war die Botschaft. Keine Spur gibt es von den fast 50 Millionen Euro und eingelagerten Luxusuhren, die Clan-Kriminelle im November aus einem Tresorraum in der Charlottenburger Fasanstraße erbeuteten. Gegen einige Angeklagte ergingen in dem Fall heute Urteile. Unsere Reporterin Oda Tischewski dazu im Gespräch.
4 der 5 Angeklagten wurden zu Freiheitsstrafen zwischen 3,5 und 8 Jahren verurteilt. In einem 5. Fall reichten die Beweise nicht aus. Der Angeklagte wurde deswegen freigesprochen. Große Teile der Zusammenhänge blieben aber auch bis zum Abschluss des Verfahrens unklar. So zum Beispiel die Frage, wer genau die Idee zu dem Bruch in dem Tresorraum in Charlottenburg hatte, wer die Tat geplant hat oder auch wo die Beute sich heute befindet. Von den ursprünglich knapp 50 Millionen Euro Schadenssumme blieben deshalb in der Urteilsbegründung auch nur noch, wenn man so will, 17 Millionen Euro übrig, da sich nicht jeder Schaden eindeutig zuordnen und klären ließ. Denn von den Uhren, dem Schmuck, dem Geld, den Wertpapieren, die Täter aus den Schließfächern entwendet haben, von denen fehlt bis heute jede Spur. Der vorsitzende Richter hat in seiner Urteilsbegründung deshalb auch betont, dass es sich hier nicht nur um einen wirtschaftlichen Schaden handelt. Er verlas die E-Mail einer geladenen Zeugin, die beschrieb, sie habe durch die Tat alle Erb- und Erinnerungsstücke ihrer verstorbenen Tochter verloren und sie sähe sich deshalb nicht in der Lage, vor Gericht in Anwesenheit der Angeklagten auszusagen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Innerhalb einer Woche kann Revision eingelegt werden.
Wie hat sich denn dieser Einbruch nach den Erkenntnissen des Gerichts abgespielt?
Die Tat war offensichtlich die Folge sehr umfangreicher Vorbereitungen. Das hat man auch in der Begründung heute noch mal hören können. Einer der Angeklagten wurde im Vorfeld als Sicherheitsmitarbeiter in der Firma eingestellt. Dafür wurde der Vertrag mit der bisherigen Sicherheitsfirma sogar extra gekündigt. Der Angeklagte hatte dadurch die Möglichkeit, die Tat in aller Ruhe vorzubereiten. Er hat zum Beispiel die Sicherheitskameras mit Farbe besprüht, damit sie keine Bilder des Tatablaufs liefern können. Und so konnten die Einbrecher die Sicherheitsmaßnahmen überwinden, um überhaupt erst so weit in dem Gebäude vorzudringen, dass sie die Tresorräume und darin 295 von fast 1000 Schließfächern aufbrechen konnten. Und der Einbruch fiel dabei ganz lange nicht auf. Es stellte sich heraus, dass die Täter über 12 Stunden lang und in mehreren Fahrten ihre Beute aus dem Tresorraum abtransportiert haben.
Welche Rolle spielte dabei der Geschäftsführer der Tresorfirma?
Der soll die Schlüsselfigur in diesem Millionendiebstahl gewesen sein. Und das darf man in diesem Fall ganz wörtlich verstehen, denn er soll die anderen Angeklagten mit Transponderschlüsseln und Sicherheitscodes für den Zutritt zum Tresorraum ausgestattet haben. Er soll den Wechsel der Sicherheitsfirma eingefädelt und dafür gesorgt haben, dass die Alarmanlage im fraglichen Zeitraum ausgeschaltet war. Hintergrund waren offensichtlich Geldwäschegeschäfte zwischen dem Geschäftsführer und einigen seiner Mitangeklagten. Er habe daraus erhebliche Schulden bei ihnen gehabt, die er mit der Tat habe tilgen wollen. Während der Ermittlungen hatte sich der Geschäftsführer dann als sogenannter Kronzeuge zur Verfügung gestellt, um sein Strafmaß nach Möglichkeit zu senken. Trotzdem wurde er am Ende zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
Das war unsere Reporterin Oda Tischewski über die Urteilsverkündung heute am Berliner Landgericht. Nicht nur Energie sparen, sondern auch selbst welche produzieren. Das ist toll zu Hause, aber noch besser bei Großverbrauchern, bei Krankenhäusern etwa. Die Havelland-Kliniken in Nauen wollen das erste energieautarke Krankenhaus in Brandenburg werden. Und das mit Fördergeld vom Land. Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Südow erklärt's.
Im 3. und 4. Stockwerk der Havelland-Kliniken in Nauen wird therapiert und operiert. Und drüber auf dem Flachdach des 25 Jahre alten Krankenhauses sind graublaue Solarstrompaneele montiert worden. Mit etwa 660.000 Euro teilfinanziert durch das Landesprogramm Green Care and Hospital, schildert Thilo Spichalski, Geschäftsführer der Havelland-Kliniken mit etwa 2.400 Mitarbeitern.
Wir haben uns zum Ziel gemacht, das erste energieautarke Krankenhaus hinzubekommen. Dazu haben wir jetzt hier oben erstmal großflächig Photovoltaikanlagen errichtet mit durchaus nennenswerter Energieleistung. Das spart uns im Jahr etwa 150.000 Euro auch Kosten ein, um es klar zu sagen, und ist gefördert worden vom Land. Wir haben vor, das Ganze zu ergänzen mit Windenergie. Und das Ganze soll eben dazu führen, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, als Krankenhaus alleine unsere Energieversorgung sicherzustellen.
Zum Energiekonzept der Havelland-Kliniken gehöre auch die Nutzung von Abwärme und die Fernwärmeversorgung durch ein Hackschnitzelkraftwerk in der Nähe, sagt Spichalski. Ohne große Verluste nicht benötigte Energie sicher zu speichern, diese Aufgabe soll jetzt in Nauen verstärkt angepackt werden.
Hinzugehen und mit einem Elektrolyseur Wasserstoff zu produzieren und diesen Wasserstoff dann zu speichern und dann, wenn er gebraucht wird, wieder umzuwandeln im Rahmen eines Blockheizkraftwerkes in Strom und Wärme.
Brandenburgweit sind 345 Anträge von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für das Green Care and Hospital Programm zur nachhaltigen Umstellung der Energieversorgung in Höhe von etwa 50 Millionen Euro bewilligt worden. Für 1 Megawatt Solaranlagen wie in Nauen, aber auch für viele kleinere Projekte, bilanziert Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen.
Natürlich gerade kleinere Einrichtungen gehen auch gerne in Richtung Elektromobilität. Das sind die Auflagen viel geringer als bei Bauprojekten logischerweise. Also eine kleine Einrichtung kann auch ein Elektroauto oder Elektrofahrräder für die Mitarbeitenden gefördert bekommen, wenn das entsprechend positiv begutachtet wird.
Etwa 5 bis 10 Jahre werde es dauern, bis die Havelland-Klinik in Nauen dann energieautark ist, prognostiziert der Geschäftsführer.
So, und jetzt widmen wir uns dem, was am schönsten ist an der Schulzeit, den Sommerferien. Baden gehört unbedingt dazu, ob jetzt im Meer, im See oder im Freibad. Letzten Sommer gab es in Berlin allerdings auch das. Massenschlägereien an Eingängen zu Freibädern, überforderte Security, verletzte Polizisten. Die Bäderbetriebe verhängten eine Ausweispflicht und installierten Videoüberwachung. Wie das in dieser Saison läuft, berichtet rbb24-Reporter Matthias Bartsch.
Kurzer Taschencheck durch die Security, einmal Personalausweis und Online-Ticket vorzeigen, umziehen und ab ins Wasser. Was im Sommerbad Neukölln in diesen Tagen nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, war vor einem Jahr manchmal mit Wartezeiten von bis zu 2 Stunden verbunden. Sven Arendt, stellvertretender Badebetriebsleiter im Sommerbad Neukölln, sieht eine deutliche Entspannung in dieser Saison, nicht nur aufgrund des Online-Tickets.
Für uns war das natürlich die Geschichte mit der Polizei sehr wichtig, das war uns ein Anliegen. Und auch bei dem Sicherheitspersonal bessere Schulung, was gemacht wurde. Und diese beiden Sachen greifen. Auch Online-Tickets fanden wir sehr wichtig, weil es wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert, wie wir es bisher auch sehen. Und damit ist das Potenzial deutlich geringer. Und hier hinten passiert auch weniger. Und das spüren wir bisher.
Es gibt auch Kritik am Online-Ticket, weil ältere Badegäste keinen Internetzugang haben und die Kassen an manchen Sommerbädern bereits um 10 Uhr vormittags schließen. Dennoch wollen die Bäderbetriebe daran festhalten, weil durch das Online-Ticket Warteschlangen wegfallen und die Badegäste entspannter bleiben. Was auch bleibt, die Ausweispflicht. Johannes Kleinsorg, Vorstandsvorsitzender der Bäderbetriebe, sieht darin einen wichtigen Punkt, damit man auch ohne Polizei konsequent handeln kann.
Jetzt wissen wir, lesen ja nicht den Ausweis und lernen ihn nicht auswendig, aber wir gucken ja, dass jemand einen amtlichen Lichtbildausweis dabei hat. Und dann wissen wir, wenn jemand im Bad ist und wir Anlass haben, mit ihm über ein Hausverbot zu reden, dass wir ihn nach seinem Ausweis fragen können und sagen, jetzt gib uns bitte die Daten. Sonst müssten wir dann die Polizei holen, was immer ein zusätzlicher Vorgang ist und in der Regel funktioniert das dann auch. Und insofern hilft uns das, Regelverstößen vorzubeugen.
Und wenn es zu Verweisen kommt, wie dieses Jahr schon rund 300 Mal passiert, gilt ab sofort für den Tag nicht nur Hausverbot im jeweiligen Bad, sondern in allen 15 Freibädern der Bäderbetriebe. Ein Besuchsverbot für die gesamte Saison wurde bereits 38 Mal ausgesprochen. Größere Vorfälle sind bislang ausgeblieben. Die etwas schlechte Nachricht stand heute etwas im Hintergrund. 570.000 Badegäste zählten die Bäderbetriebe in dieser Saison. 200.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Wetter spielte noch nicht so richtig mit. Aber die Ferien haben ja gerade erst begonnen und alle hoffen auf viele Sonnentage mit vielen Badegästen in Berlins Freibädern.
Und zu Ferienbeginn sind auch wieder jede Menge Leute in die Ferne aufgebrochen. Entsprechend viel los war heute am ersten Ferientag am Flughafen BER. Unsere Reporterin Magdalena Bienert war dort und hat mal ein bisschen rumgefragt.
Sie haben sehr große Koffer. Wie weit geht's denn für Sie?
Wir fahren nach Fuerte.
Fuerte. Und wie lange?
6 Wochen. Wir haben noch eine kleine Hütte.
Bin ich kurz mal ein bisschen neidisch. Wie heißt denn du?
Ich heiße Nick.
6 Wochen mehr. Wird dir das da nicht überdrüssig irgendwann?
Nee.
Diese dreiköpfige Familie ist nur eine von 80.000 Passagieren heute am BER. Ein ganz normaler Ferienreisetag. Für Mutter und Tochter wäre der Urlaub allerdings fast geplatzt. Sie hatten mit FTI gebucht, die nun pleite sind.
Bevor wir den Restbetrag zahlen mussten, haben wir Bescheid bekommen.
Sie mussten dann aber sich um ein neues Hotel bemühen?
Ja, wir haben das selber gemacht, ja.
Und auf das Geld warten Sie aber jetzt, auf die Anzahlung warten Sie noch?
Ja, auf die Anzahlung warten wir noch, ja.
Nun geht's doch noch auf die spanische Insel Fuerteventura. Auf die griechische Insel Kos geht's für dieses Ehepaar aus Cottbus.
Einfach mal abschalten, raus und weg.
Mit einem sehr kleinen Koffer reist diese Dame mal nicht gen Sonne.
Wo geht's denn für Sie hin?
Nach Reykjavik, nach Island.
Ja.
Das Land anschauen mit seinen bizarren und wunderbarer Natur. Das will ich mal sehen. Und da ist natürlich viel Stein und kaum kein Baum und Strauch.
Ich sehe es, ich gucke gerade auf Ihre Schuhe. Das sind Trekkingschuhe.
Das sind Trekkingschuhe, richtig.
Wo geht's hin?
Wir fliegen nach der USA.
Ich höre es am Akzent, weil Verwandtschaft?
Ja, genau.
Erst nach New York und dann noch nach San Diego, L.A., also USA-Urlaub, Ostküste und Westküste.
4 Koffer, 4 Personen. Wo geht's denn hin, wenn ich fragen darf?
Istanbul.
Bei 3 Wochen die Frage aller Fragen. Wie viel Unterwäsche?
Also ich wollte eigentlich irgendwie 20 oder so mitnehmen, aber 12 hatte ich nur noch.
Ich habe nur 7 Stück genommen.
Wir haben eine Waschmaschine.
Na, Gott sei Dank. Jede Menge los also am BR, mehr als sonst wegen der Ferien, die begonnen haben.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn es mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.